Hallo zusammen, mein Name ist Sanji und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Folge unseres Young Energy Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir sind die Young Energy Professionals des Weltenergierats Deutschlands und wir arbeiten im Herzen der Energiewende. In diesem Podcast möchten wir euch auf eine Reise durch die Energiewelt mitnehmen und gemeinsam mit euch einen Blick auf innovative und intelligente Ideen für eine nachhaltigere Energiezukunft werfen. Dafür sprechen wir mit verschiedenen Expertinnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Unser Ziel ist es, komplexes Energiewissen interessant und prägnant zu vermitteln. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema PPAs näher auseinandersetzen. Vielleicht ist euch der Begriff schon mal in den Nachrichten, dem Schul- oder Arbeitskontext begegnet. Dahinter verbirgt sich kurz gesagt ein Stromliefervertrag. PPAs sind dann ein Thema, wenn es um alternative Finanzierungsmöglichkeiten von erneuerbaren Energienanlagen geht. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde in Deutschland nämlich maßgeblich seit Beginn der 2000er Jahre mittels einer sogenannten Einspeisevergütung gefördert. Grundlage dafür bildet das Erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Den Betreibern einer erneuerbaren Energienanlage wird damit unabhängig von den gegebenen Marktkonjunkturen für jede erzeugte Kilowattstunde Strom aus erneuerbaren Energien ein feststehender Mindestvergütungssatz für eine Dauer von 20 Jahren gewährleistet. Um einen besseren Überblick über dieses komplexe Thema zu gewinnen, habe ich mich mit meiner Young Energy Professional Kollegin Ann-Kathrin Rabe unterhalten. Ann-Kathrin Rabe ist Senior Originator bei Statkraft, einem norwegischen erneuerbare Energienentwickler, Händler und Versorger. Dort ist sie verantwortlich für die Strukturierung von PPAs mit Industrieunternehmen in Deutschland und Zentraleuropa. Zuvor hat sie bei Innogy, dem World Economic Forum und Accenture gearbeitet. Wir haben in dieser Folge erstmal darüber gesprochen, was PPAs überhaupt sind, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen und einen Blick auf aktuelle Entwicklungen in Deutschland geworfen. Aber bevor ich zu viel spoiler, hört gern selbst rein. Hi Ann-Kathrin, dass du hier bist und dass du unsere erste Podcast-Gästin in diesem neuen Jahr bist. Wir wollen uns ja heute über das Thema PPAs unterhalten, aber bevor wir damit anfangen, wäre mein Vorschlag, dass du dich erstmal selber vorstellst. Also du arbeitest ja bei Statkraft und bist da auch im Bereich tätig und mich würde interessieren, was genau machst du in deiner Funktion und inwiefern hast du dich halt eben mit dem Thema PPAs schon auseinandergesetzt?
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein und heute mit dir zu sprechen. Genau, ich arbeite als Senior Originator bei Statkraft im Origination-Bereich. Der Origination-Bereich gehört so zum Energiehandel dazu und dort beschäftige ich mich jeden Tag mit PPAs, Power Purchase Agreements. Und was beinhaltet das? Im Endeffekt kümmere ich mich darum, mit Industriekunden zusammen eine maßgeschneiderte Grünstromlösung zu finden. Und das beinhaltet dann alles von auf neue Kunden zugehen. Ich spreche viel auf Konferenzen oder auf Panels, mit den Kunden zusammen dann ein passendes PPA-Produkt zu entwickeln und am Ende einen Vertrag abzuschließen. Genau, das ist die Aufgabe von einem Originator.
Okay, super spannend, da klingt sehr vielseitig. Ich würde jetzt erstmal interessieren, was ist denn überhaupt ein PPA? Also wofür steht das und wie kann man das definieren?
Ja, PPAs sind Power Purchase Agreements. Und im Endeffekt ist das ein Direktliefervertrag. Meistens geht es eben um Grünstrom, Strom aus Erneuerbaren, Wind, Solar, Wasserkraft. Und der wird meistens abgeschlossen zwischen einem Anbieter von Grünstrom und einem Abnehmer. Und das können aber ganz unterschiedliche Parteien sein. Also die typischen Anbieter sind Entwickler von neuen Wind- oder Solaranlagen oder auch Energiehandelsunternehmen. Genau, das ist so typischerweise die anbietende Seite. Und auf der abnehmenden Seite gibt es dann zum Beispiel Stadtwerke oder Industrieunternehmen oder auch Energiehandelsunternehmen. Ja.
Okay, also wir haben quasi einmal auf die Erzeugerseite und einmal die Abnehmerseite, um das sag ich mal, kurz zusammengefasst nochmal.
Genau, richtig.
Und davon ausgehend, da kann jeder ein PPA abschließen oder gibt es so bestimmte Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss, um sowas zu machen?
Ja, also es gibt schon gewisse Grundvoraussetzungen, weil so ein PPA-Vertrag ja ein relativ komplexer Vertrag ist und auch nicht über Nacht abgeschlossen wird. Verhandlungen oder Entwicklung von einem PPA-Vertrag dauert schnell mal 6 bis 12 Monate. Von daher muss ein Unternehmen erstmal die Möglichkeit mitbringen, so lange an einem PPA zu arbeiten. Und normalerweise gibt es auch eine gewisse Mindestanforderung, was den Strombedarf angeht, beziehungsweise das PPA-Volumen. Und das macht Sinn für Unternehmen, die so ab 30 bis 50 Gigawattstunden pro Jahr an Strombedarf haben. Also für etwas größere mittelständische Unternehmen bis große energieintensive Unternehmen.
Okay, also man hat quasi diese strikte Vorgabe oder ist es nicht ganz so fix mit diesen 30?
Das ist keine ganz strenge Vorgabe, aber so in der Größenordnung, in der Range in etwa, ab da macht es Sinn. Also wenn man einstelligen Gigawattstunden Strombedarf hat, würde ich sagen, ist das Unternehmen eigentlich zu klein, um als Industrieunternehmen PPA abzunehmen. Dann sollte man lieber eine andere, etwas vielleicht auch einfachere Grünstromlösung finden. Zum Beispiel mit dem Energieversorger sprechen, mit dem Stadtwerk, ob es da nicht eine etwas einfachere Form gibt.
Ja. Und wie ist das denn, wenn man die Vor- und Nachteile davon denkt? Also ich habe gelesen, dass es in vielen anderen Ländern schon viel stärker vertreten ist als in Deutschland. Da würde ich jetzt im ersten Moment denken, okay, bringt das so viele Nachteile mit sich? Oder warum ist das so, dass es noch bei uns noch nicht so gängig in Anführungszeichen ist? Und ja, was für Vorteile habe ich, wenn ich das mache, aber was vielleicht auch Risiken birgt das? Die Pro- und Kontra-Seite.
Ja, also ich gehe jetzt mal auf die Perspektive ein von einem Industrieunternehmen, das den Strom abnimmt. Und da sind zwei große Vorteile und auch Gründe, warum ein Unternehmen ein PPA macht, dass man auf der einen Seite grün wird. Das heißt, man kann Nachhaltigkeitsziele erfüllen, CO2 reduzieren im Strombedarf und somit vielleicht auch Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen, die gesetzt sind, Reportingpflichten erfüllen. Viele Unternehmen haben vielleicht auch einen gewissen moralischen Ansatz dabei und wollen die Energiewende unterstützen und wirklich auch Beitrag leisten zur Energiewende. Das ist so die eine Seite, die Grünstromseite, so eine Nachhaltigkeitsperspektive. Und die andere Seite ist die preislich-kommerzielle Perspektive, dass man durch ein PPA langfristig und mittelfristig seine Strompreise hedgen kann. Also sich einen Preis absichern kann und so eine Preisstabilität hat, Planungssicherheit hat, was die Stromkosten angeht. Und um vielleicht auf die Nachteile einzugehen, ja, ich würde sagen, ein in Anführungszeichen Nachteil oder ein Aspekt, über den man sich einfach bewusst sein muss, ist, dass so ein PPA Zeit braucht, den abzuschließen, dass man in-house eine gewisse Expertise oder Verständnis dafür aufbauen muss und das nicht nur jetzt im Energieeinkauf, sondern dass mehrere Stakeholder im eigenen Unternehmen verstehen müssen, wie so ein PPA funktioniert. Die Marketingabteilung sollte verstehen, was das ist, die Rechtsabteilung, auch die Controllingabteilung. Von daher muss erstmal intern eine gewisse Expertise aufgebaut werden und das Ganze braucht eben etwas Zeit. Ja, und das ist ein Aspekt, den man sich mal bewusst sein muss, so ein PPA wird nicht mal nachgeschlossen.
Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten gibt es denn bei PPA?
Also PPAs sind sehr individuelle Verträge, die auf die Bedürfnisse von jedem Unternehmen zugeschnitten werden können. Deswegen gibt es da viele Features und Aspekte von PPAs, die man verändern kann. Und wenn ich zusammen mit einem Industrieunternehmen spreche, versuche ich immer am Anfang zu verstehen, was sind denn die Nachhaltigkeitsziele, die das Unternehmen hat. Wie sieht der Ansatz im Stromeinkauf aus oder wie sieht da die Strategie aus und wie sieht der Strombedarf aus, also was für ein Profil hat das Unternehmen im Stromverbrauch. Und das sind so die drei Kernaspekte, die ich mir angucke, um zu verstehen, welche PPA-Struktur passt jetzt am besten zu diesem Unternehmen. Und die Aspekte von der PPA-Struktur, die man dann anpassen kann, sind zum Beispiel die Technologie. Nehmen wir Wind oder Solar oder Wasserkraft. Laufzeit, machen wir einen kurzen PPA, 1, 2, 3 Jahre oder 10, 15 Jahre. Welches Lieferprofil passt am besten? Typischerweise unterscheidet man da zwischen der Standard-Baseload-Lieferung, also immer dieselbe Menge in jeder Stunde, oder ein As-Produce-Profil, wo das Unternehmen dann wirklich den Strom so geliefert kriegt, wie die erneuerbaren Anlage produziert. Dazwischen gibt es noch ein paar Abstufungen in diesem Spielfeld. Genau, das sind so ein paar Aspekte, wie die PPA-Struktur angepasst werden kann an die Bedürfnisse des Unternehmens.
Anknüpfend hätte ich dann noch die Frage, welche Formen lassen sich denn daraus ableiten?
Genau, also die Aspekte, die ich jetzt genannt habe, waren ja, Merkmale der Struktur. Bei einem physischen PPA wird tatsächlich Strom geliefert, also es wird Strom im Bilanzkreis des Vollversorgers angemeldet und bei einem virtuellen PPA fließt kein Strom physisch, sondern es ist ein reines Finanzprodukt und das normalerweise mit einem Contract for Difference Preismechanismus funktioniert, das heißt, wir einigen uns auf einen bestimmten Referenzpreis und Strom wird an der am Spotmarkt verkauft von uns und der Kunde deckt sich auch am Spotmarkt ein und wann immer die Preise am Spotmarkt überhalb von unserem Referenzpreis liegen, gleichen wir das Delta an den Industriekunden aus und vice versa, wenn die Spotmarktpreise unter dem Referenzpreis liegen, gleichen der Kunde das Delta an uns aus und so sind wir am Ende beide auf einen bestimmten Referenzpreis fixiert.
Ich würde gerne noch von dir wissen, hast du da ein konkretes praktisches Beispiel im Kopf, was anhand dessen man das noch so ein bisschen ja, mehr veranschaulichen könnte? Fällt dir da etwas aus der Praxis ein?
Ja, klar. Also wir schließen PPAs mit Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Industriebranchen ab, von der energieintensiven Metall-, Chemieindustrie bis hin zu fast-moving Consumer Goods. Schauen wir uns alle Branchen an und sprechen mit Unternehmen aus ganz vielen Branchen. Aber ich kann jetzt ja mal vielleicht drei Beispiele nennen mit Bosch, Mercedes und Opterra. Drei sehr unterschiedliche Unternehmen. Mit Bosch haben wir ein Solar-PPA abgeschlossen, rund 12 Jahre läuft. Und da liefern wir rund 50 Gigawattstunden Strom aus den Solaranlagen. Und der PPA war ein wichtiger Bestandteil für diese Solaranlagen, um neu gebaut zu werden. Also hier handelt es sich um Neuanlagen. Das heißt, Bosch hat mit dem PPA auch maßgeblich dazu beigetragen, dass diese neuen Anlagen gebaut werden können. Und der PPA hat dazu beigetragen, dass Bosch seine Nachhaltigkeitsziele erreichen konnte. War ein Beispiel für, würde ich sagen, einen typischen Solar-PPA mit einer neuen Solaranlage. Dann haben wir mit Opterra, einem Zementunternehmen in Deutschland, ein PPA abgeschlossen, wo wir eine Kombination haben von Wind und Solar. Da haben wir etwa 30 GWh Wind und 30 GWh pro Jahr Solar, die wir miteinander kombinieren. Die Windanlagen waren Ü20-Anlagen, also Anlagen, die aus dem EEG rausgelaufen sind. Und die Laufzeit da waren 4 Jahre. Und auf der Solarseite hatten wir auch eine neue Solaranlage mit der Laufzeit vom PPA von 10 Jahren. Und mit Mercedes haben wir ein sehr innovatives und auch komplexes PPA-Konstrukt. Denn mit Mercedes haben wir einen sogenannten 24/7 PPA zusammen entwickelt. Damals kam Mercedes auf uns zu und hat gesagt, wir wollen was machen, was wirklich glaubwürdig ist und nachhaltig. Und da haben wir ein Konstrukt entwickelt, bei dem wir Wind- und Solaranlagen aus Deutschland und Wasserkraftanlagen aus Deutschland kombinieren mit unseren Wasserkraftanlagen aus Norwegen und in der Kombination es hinkriegen, dass Mercedes, mittlerweile Mercedes und Daimler, 100% in Echtzeit, also wirklich in jeder Viertelstunde mit Grünstrom versorgt wird. Und das Ganze wird auch noch zertifiziert durch den TÜV.
Welche Rolle spielen denn aus deiner Perspektive PPAs in der Energiewende? Also gerade wenn man auf den deutschen Energiemarkt blickt, was macht PPAs da vielleicht auch relevant oder auch nützlich? Also was bringt mir das, wenn ich das mache?
Ja, also ich glaube, PPAs super zentral für die Energiewende sind, weil wir damit eigentlich zwei Fliegen in einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite kriegen wir es hin, dass mehr Wind- und Solaranlagen ausgebaut werden und die durch Industrieunternehmen finanziert werden. Das heißt, Staatshaushalte werden dadurch nicht mehr belastet, es ist keine EEG-Förderung notwendig. Das heißt, gesamtgesellschaftlich oder für jeden Steuerzahler würde ich sagen, ist das ein super Instrument, um mehr Wind- und Solaranlagen marktbasiert auszubauen. Und auf der anderen Seite unterstützen PPAs Industrieunternehmen dabei, ihren CO2 zu reduzieren. Das heißt, wir können auch Nachhaltigkeit der Unternehmen erhöhen und so auf der einen Seite eben neue Wind- und Solaranlagen bauen und auf der anderen Seite die Industrie dekarbonisieren. Von daher halte ich PPAs für super wichtig und würde mich freuen, wenn wir das noch mehr vorantreiben können in Deutschland.
Denn in Deutschland schon so Trends, die sich abzeichnen hinsichtlich PPAs, ist man sagt, die meisten gehen in diese Richtung, in diese Form von einer PPA-Schließung, sag ich mal, so einer vertraglichen Regelung oder dass man schon bestimmte ja, auch Akteurskonstellationen beobachten kann, die sich da schon abzeichnen lassen.
Ja, also ich würde sagen, es gibt PPAs mit in erster Linie auf der Wind-Onshore-Seite vielen Bestandsanlagen. EEG-Förderung hat mal 2000 gestartet, das heißt 2021 sind die ersten Windanlagen aus der Förderung wieder rausgefallen nach 20 Jahren Förderung. Und die PPAs haben diesen Windanlagen ermöglicht, weiter in Betrieb zu bleiben, sodass die Anlage nicht direkt abgebaut werden muss. Und das waren so die ersten PPAs, die wir in Deutschland gesehen haben, mit den, wir nennen sie Ü20-Anlagen, weil sie über 20 Jahre alt sind. Und dann kamen in den letzten Jahren immer mehr PPAs mit neuen Solaranlagen hinzu, weil es unter dem EEG bestimmte Grenzen gibt oder Kriterien gibt, die Solaranlagen erfüllen müssen, um gefördert werden zu können. Und alle Anlagen, die diese Fördererkriterien nicht erfüllen, konnten dann ein PPA machen. Zum Beispiel, wenn die Anlage zu groß war. Da gab es früher eine Grenze von 10 Megawatt, dann wurden selbst 20 Megawatt angehoben und jetzt gerade für 2023 sogar auch auf 100 Megawatt. Aber alle Anlagen, die zu groß sind für eine Förderung unter dem EEG, konnten dann ein PPA machen. Oder Anlagen, die auf Flächen gebaut wurden, die nicht förderfähig waren, die konnten dann auch unter dem PPA realisiert werden. Das heißt, immer da, wo das EEG und die Förderung uns ein paar Lücken gelassen hat, da konnten dann PPAs mit solchen Wind- und Solaranlagen gemacht werden. Und jetzt war es ganz spannend. Im letzten Jahr haben wir sehr hohe Strompreise gesehen. Da haben wir gesehen, dass viele Anlagen auch Interesse hatten, aus der EEG-Förderung auszusteigen und stattdessen den Strom über ein PPA am Markt zu verkaufen. Und das ist ganz interessant, weil man dann mit diesen Anlagen auch etwas kürzere Laufzeiten machen kann, zwischen 5 und 7 Jahren zum Beispiel. Und das passt ganz gut zu dem, was die Industriekunden wollen, weil die Industriekunden, gerade wenn sie frisch anfangen mit PPAs, dann sind 10 Jahre Laufzeit ganz schön lang und etwas kürzere Laufzeiten, 3 bis 5 Jahre, sind dann manchmal das attraktiver, um so ein erstes Pilotprojekt zu starten. Ja. Genau.
Also man hat quasi beide Fälle. Man hat einmal im Fall, dass man die Bestandsanlagen aus der EEG-Förderung hat oder beziehungsweise die aus welchem Grund auch immer, entweder weil die Förderung zu Ende ist oder auch vielleicht schon vorher rausgehen und dann sozusagen so ein PPA abschließen, um die Anlagen weiter betreiben zu können. Oder der andere Fall, dass man natürlich eine neue Anlage hat, die dann durch so eine PPA-Trags Bindung sozusagen betrieben wird.
Genau, wir haben Bestandsanlagen. Da unterscheiden wir ein bisschen zwischen den älteren Anlagen, den Ü20-Anlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung rausfallen, oder wir haben Anlagen, die noch relativ jung sind, 2, 3, 4, 5 Jahre alt sind und freiwillig aus dem EEG aussteigen, oder wir haben eben Neuanlagen. Und auch bei den Neuanlagen kann es sein, dass die Anlage eigentlich einen Förderzuschlag bekommen hat, aber gar nicht erst in die Förderung reingeht. Also auch da kann man unterscheiden. Ja.
Und wie ist das mit Blick sozusagen ins Ausland? Also willst du da irgendwie auch ein anderes Länderbeispiel nennen oder vielleicht auch in Relation setzen zu Deutschland, was da auffällig ist oder was da vielleicht auch anders läuft als bei uns?
Ja, also Deutschland hängt so ein bisschen hinterher im europäischen Vergleich im PPA-Markt. In den skandinavischen Ländern oder auch in Spanien sind PPAs schon verbreiteter oder die gibt es dort schon sehr viel länger. Und ich würde sagen, der Hauptgrund dafür ist eigentlich, dass es dort auch weniger Förderung gibt für Erneuerbaren oder die Förderung kürzer ist oder weniger attraktiv. Und dass dadurch schon viel mehr Erneuerbaren marktbasiert ausgebaut werden. Weil die Nachfrage, die ist definitiv da. Auch in Deutschland gibt es viele Unternehmen, die gerne Grünstrom einkaufen wollen. Aber das Angebot an Wind- und Solaranlagen, die ohne Förderung gebaut werden, ist noch begrenzt.
Okay, verstehe. Anknüpfen die Frage bezüglich Ländervergleich und wie das wie außerhalb von Deutschland aussieht, hätte ich jetzt noch die Frage, ob es irgendwelche auch aktuelle Hindernisse oder noch Hürden gibt, um vielleicht PPAs zwar im Kommen sind, aber noch nicht so vertreten wie in anderen Ländern. Also könntest du dir vorstellen, woran das liegen könnte, dass es bei uns doch nicht so en vogue ist wie zum Beispiel in den USA oder auch in skandinavischen Ländern?
Ja, ich glaube, die Hauptbremse für PPAs ist tatsächlich die Regulierung und die sehr auskömmliche Förderung, die es noch unter dem EEG gibt. Weil es bisher so ist, dass die Anlagen immer primär in die EEG-Förderung reingehen und die EEG-Förderung auch, glaube ich, gut genug im Moment ist, dass neue Anlagen gebaut werden können, was auch wichtig ist, weil wir wollen ja viel mehr ausbauen. Aber ebenso auch dann den marktbasierten Ausbau etwas ausbremst. Man kann es sich so vorstellen, das EEG ist so wie, als ob ein Entwickler ein PPA mit der deutschen Bundesregierung hätte. Und die ist natürlich ein super PPA-Partner und bietet auch eine Förderung für 20 Jahre. Das ist sehr, sehr lange und damit ist meistens dann das EEG die erste Wahl. Das heißt, wenn wir sehen, dass die EEG-Förderung vielleicht irgendwann zurückgeht oder es da mehr Beschränkungen gibt, dann wird sich auch das Potenzial für den marktbasierten Ausbau wird sich vergrößern. Ja. Vielleicht eine andere Hürde für PPAs, für Industrieunternehmen, ist sicherlich, dass man sich das Wissen dazu erstmal aufbauen muss, sich mit dem Thema beschäftigen muss und reinfuchsen muss. PPAs sind ja auch ganz schön komplex manchmal. Genau. Oder auch, dass von der Kredit- oder Finanzseite Unternehmen auch Sicherheiten stellen müssen, je nachdem, wie die Bonität und Kreditwürdigkeit eines Unternehmens aussieht. Und es ist für manche Unternehmen auch nicht so einfach.
Du hast jetzt gesagt, welche Hindernisse dir einfallen oder woran es gerade hakt. Hättest du denn auch, sag ich mal, Rahmenbedingungen im Kopf, die sich ändern müssten? Also was praktisch anders sein müsste, damit das funktionieren kann?
Also was ich mir wünschen würde, ist, dass PPAs als wirkliche Alternative zur EEG-Förderung gesehen werden und es in Zukunft einfach Finanzierung, Entwicklung von neuen Wind- und Solaranlagen in den beiden Mechanismen gibt. Das EEG und die PPAs und beides als gleichwertige Instrumente nebeneinander funktionieren können. Und was natürlich auch super ist, ist, wenn Unternehmen klare Incentives haben, mehr Richtung Grünstrom zu gehen. Das haben wir nämlich zum Beispiel auch in den USA gesehen, wo das ganze PPA-Thema ja ursprünglich mal hergekommen ist. Da gab es einfach klare Steuererleichterungen für Unternehmen, die Grünstrom eingekauft haben. Und so erste Bewegung in die Richtung sehen wir mittlerweile auch. Beispiel in Deutschland, Stichwort Strompreiskompensation. Das ist jetzt auch wieder ein sehr technisches Thema. Aber da sehen wir, dass Unternehmen beihilfeberechtigt sind, wenn sie unter anderem zum Beispiel Grünstrom ziehen. Und das ist natürlich super, weil dadurch auch die Nachfrage nach PPAs weiter angekurbelt wird.
Wir sind jetzt schon am Ende von unserem Gespräch angelangt. Mich würde noch so ein bisschen der Blick in die Zukunft interessieren. Also wenn wir so in die nächsten 5 bis 10 Jahre schauen, wie könntest du dir vorstellen, sieht dann der deutsche PPA-Markt so aus?
Genau, also was wir jetzt schon sehen, ist, dass die Nachfrage nach Grünstrom immer weiter steigt. Und am Anfang waren es in erster Linie Tech-Unternehmen, energieintensive Unternehmen, die PPAs gefragt haben. Und mittlerweile sehen wir auch, dass die Nachfrage auch von mittelständischen Unternehmen zunimmt. Von daher glaube ich, dass wir in den nächsten 5 Jahren eine sehr viel größere Diversität haben an Industrieunternehmen, die über PPAs Grünstrom beziehen. Und wir viel mehr erneuerbare Anlagen neben dem EEG durch PPAs ausbauen können.
Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Ann-Kathrin.
Ja, vielen Dank.